Danke für eure Gebete. Die Predigt trägt den Titel: Was glaubst du, wenn du für Kranke betest? Ist auch gleichzeitig die einzige Folie, die ich heute dabei habe. Aber die einzige Frage, um die es heute gehen soll. Ich bin Tim, ich bin 26 Jahre alt, bin in Hessen aufgewachsen. Und ich hatte eine so schöne Kindheit, dass ich dachte, ich brauche Gott gar nicht. Und Glaube war immer ein Thema in meinem Leben, aber nie so richtig hatte ich das Gewissen, ich brauche ihn. Und 2019 im Winter, als ich mein Studium angefangen habe in Gießen, da kam eine chronische Erschöpfungskrankheit in mein Leben hinein, chronisches Fatigue-Syndrom. Und es war eine sehr, sehr heftige Krankheit und mir wurde wirklich der Boden unter den Füßen weggezogen. Zum ersten Mal erlebt, wie schlimm dieses Leben auch sein kann. Genau, und das war dann schlimm bis zum Sommer 2020. Und so in dieser Zeit habe ich zu Jesus gefunden, kurz davor. Und das hat das dann nochmal verstärkt. Und ich habe wirklich erkannt, ich brauche Gott in meinem Leben. Und dann kam eine bessere Phase für 1,5 Jahre, in denen ich zwar nicht arbeiten konnte, aber in denen ich viele Predigten gehört habe. Also manchmal so 6, 7 Predigten an einem Tag. Das war eine, ja, krasse Zeit. Und ich durfte sogar einmal hier predigen. Meine erste Predigt habe ich hier dann in einem Jugendgottesdienst gemacht in dieser Zeit. Und dann kam das Jahr 2022 und es kam ein Freund, mittlerweile sehr guter Freund aus Nigeria, kam über die Ukraine, kam er nach Deutschland und wir haben ihn aufgenommen als Studenten-WG. Und das war sehr anstrengend für mich, ihn dort eben einzuschleusen nach Deutschland und ihm zu helfen. Ich habe das mal in der Ansgar-Kirche Wetzlar erzählt und da habe ich das so erzählt. Ich habe gesagt, und dann kam Tobi und dann ging es bergab. Das lag natürlich nicht an Tobi, aber es lag daran, dass ich mich übernommen habe und mich überanstrengt habe, nicht richtig auskuriert habe, wieder überanstrengt habe, nicht richtig auskuriert habe, wieder überanstrengt habe und dann ging es wirklich tief. Dann war die zweite richtig tiefe Phase in dieser Krankheit und ich lag von März bis ungefähr August 2022, konnte ich fast nur liegen. Die Krankheit ist so eine Krankheit, dass sie die Körperzellen, die Mitochondrien in den Zellen produzieren nicht genug Energie. Und das ist echt, echt fies. Und oft ist es dann auch so, dass dann auch deine Psyche auch abschmiert und gleichzeitig körperlich krank und psychisch krank zu sein, macht keinen Spaß. Genau, es gab wirklich Phasen, wo ich stundenlang eine Raufasertapete angeguckt habe. Irgendwann habe ich mir eine Uhr genommen und habe den Sekundenzeiger angeschaut für mehrere Stunden. Also es waren wirklich, ich lag im Garten dann teilweise und da, wo ich auf dem Boden lag, war die Wiese schon platt gedrückt, weil ich Monate dort lag. Genau, also wenn ich heute über Heilung predige, dann tue ich das als jemand, der Krankheit erlebt hat und der nicht leichtfertig spricht über diese Dinge, weil ich weiß, wie es sich anfühlt zu leiden. In dieser Zeit kam Tobi, der früher ein Pastor war, in der Pfingstkirche in Nigeria und er hat zum ersten Mal mir erzählt, dass Gott heilen will. Und ich hatte davor viel Bibel gelesen, aber ich habe diese Stellen über Heilung nicht so richtig an mich rangelassen. Kennt ihr die Formulierung, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen? Vielleicht gibt's sowas auch im Farsi, ich weiß es nicht. You don't see the forest for the trees. Und durch Tobi bin ich zum ersten Mal mit dieser Theologie in Berührung gekommen, die sagt, Gott will heilen. Aber für mich war das alles ein bisschen zu verrückt. Aber ich war verzweifelt. Und ich war irgendwie offen und ich habe versucht, daran festzuhalten und zu sagen, ja, okay, vielleicht will Gott wirklich heilen. Und dann gab es eine Zeit, wo es so schlimm war, dass ich dann in die Psychiatrie gekommen bin. Dazu kam noch falsche Medikation, ich konnte gar nicht mehr schlafen. Genau, und dort eben auch alleine, also mehr oder weniger isoliert von Freunden und Familie, ein paar Wochen dort zu sein. Die konnten nur das Psychische therapieren, nicht das Körperliche, das war noch schlimmer für mich. Das war echt eine fiese Zeit und in diesen schlaflosen Nächten habe ich zum ersten Mal auf YouTube eingegeben, Jesus heilt chronisches Fatigue-Syndrom. Und da waren ein paar Leute, die haben Zeugnis gegeben davon, also bezeugt, dass Jesus sie geheilt hat. Und durch sie bin ich dann immer mehr auf Videos gekommen von Leuten, die auch diese Theologie hatten, dass Gott ein Heiler ist. Und wirklich in diesen schlaflosen Nächten in der Psychiatrie, am Tiefpunkt meines Lebens, bin ich zum ersten Mal damit in Verbindung gekommen. Genau. Und ich war dann an einem Punkt, wo ich dachte, okay, ich muss herausfinden, ob das stimmt. Will Gott wirklich heilen oder nicht? Weil ob ich glaube, ob Gott heilen will oder nicht, beeinflusst eben, wie ich dafür bete. Was glaubst du, wenn du für Kranke betest? Was passiert? Was glaubst du? Was ist der Hintergrund? Was ist deine Theorie? Was ist deine Überzeugung in dem Moment, wenn du für Kranke betest? Und ich wusste damals schon, weil ich war Christ, ich hatte ja sehr viele Predigten gehört, wenn ich eine Antwort finde auf diese Frage, dann finde ich sie im Wort Gottes. Dann finde ich sie nicht in meiner Erfahrung, dann finde ich sie nicht in anderen Predigten, sondern finde ich sie hier, weil Gott sich offenbart hat in seinem Wort. Und ich habe mich dann selbst entlassen aus der Psychiatrie, lag wieder in der Wiese, auf der Wiese und habe dort mit meiner allerletzten Kraft in völliger Verzweiflung habe ich eine Pro- und Kontraliste gemacht, will Gott heilen. Die heißt, ich habe extra nachgeschaut, ist mittlerweile 46 Seiten lang. Sie heißt, möchte Gott alle heilen? So habe ich sie damals genannt. Und ich habe die Bibelstellen mir angeschaut und ich habe gemerkt, krass, ich glaube, Gott will wirklich heilen, weil ich das in seinem Wort so gelesen habe. Ich komme gleich noch zu, warum. Und dann hat mir unser Pastor Christoph eine damals unveröffentlichte Predigtreihe von Wolfram Kopfermann geschickt, die heißt Heilungsseminar, Teil 1 bis 3 von 2006. Und das empfehle ich euch, das zu hören, Heilungsseminar Teil 1 bis 3. Einfach auf Spotify gibt's das oder auch auf unserer Homepage. Genau. Also Wolfram Kopfermann ist der Theologe und der Pastor, der die Gemeinde hier gegründet hat. Und er sagt, und ich zitiere ihn, die Schrift gibt uns eine ganz sichere Grundlage, dass Gott immer heilen möchte. Steile These, oder? Die Schrift gibt uns eine ganz sichere Grundlage, dass Gott immer heilen möchte. Und Wolfram Kopfermann war der Erste, der mir so das, was ich auch gelesen habe, auf eine ruhige, sachliche Art ausgelegt hat. Ich habe ihm als Mensch abgenommen, dass er nicht so crazy ist wie manche von diesen amerikanischen Predigern, die dann mit der Amerika-Flagge im Hintergrund irgendwie mit heftigem Akzent irgendwie über Heilung reden. Das war so ein bisschen spooky für mich. Aber Kopfermann hat es irgendwie geschafft, mir das so nahe zu bringen. Und ich bin immer mehr zum Schluss gekommen in dieser Phase, ja, Gott will tatsächlich heilen, er will mich heilen. Allerdings hat das mit der Heilung im praktischen Leben nicht geklappt. Ich habe immer geglaubt, Gott will das. Ich habe dafür gebetet. Leute sind gekommen und haben mir die Hände aufgelegt, aber mir ging es nicht besser. Und ich erinnere mich an einen Morgen, wo es so schlimm war von den Symptomen, dass ich wirklich auch die Leute, ich habe die angeschrien, hört auf, geht weg mit eurer Heilungstheologie. Es funktioniert nicht in meinem Leben. Ich habe ihm dann vorgeworfen, weil also wir haben Englisch geredet, ich habe gesagt, ich kann nicht mehr diese Christian Mind Games spielen. Dieses, ich bin geheilt im Geist, aber ich sehe nichts davon. Ich konnte das einfach nicht mehr. Ich war an einem Punkt, wo ich das nicht mehr glauben konnte. Und Gott sei Dank gab es andere Menschen, die für mich gebetet haben zu diesem Zeitpunkt. Ich habe viele Gemeinden in der Umgebung angefragt. In der Bibel gibt es in Jakobus 5, das ist im Neuen Testament, eine Anweisung an die neutestamentliche Gemeinde. Da heißt es, dass wenn jemand, ist jemand unter euch krank? Also das Neue Testament beschreibt, dass Christen krank sein können. Ist jemand unter euch krank? Und dann steht da die Anweisung, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen und sie salben ihn mit Öl. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben werden. Also dort steht, wenn du krank bist, die Ältesten kommen und die beten für dich und du wirst geheilt. Jakobus 5. Und ich habe die Ältesten gefragt von den umgebenden Gemeinden und manche Ältesten sind gar nicht gekommen. Die waren so, das ist mir zu spooky, das ist mir zu verrückt, jetzt wirklich zu glauben, dass Gott heilt. Und andere sind gekommen, auch aus der Ansgarkirche Wetzlar. Und es steht im Wort Gottes, die Ältesten kommen, ich werde geheilt. Also, was habe ich gemacht? Ich habe meine Laufschuhe schon neben die Tür gestellt. Ich dachte, wenn die kommen und für mich beten, heute gehe ich noch joggen. Und sie kamen und haben für mich gebetet und es war gut, aber ich konnte danach nicht joggen gehen. Und das ging einige Wochen lang und es war echt, echt schwierig. Und dann gab es aber auch noch eine weitere Gruppe an Christen, mit denen ich Kontakt hatte. Die waren aber ein bisschen verrückt. Die waren so ein bisschen crazy. Die haben dann sowas gesagt wie, ja, wenn du, also die sind dann auf Leute zugegangen und haben gesagt, wenn du diesen Löffel hältst, dann kommt die Salbung des Heiligen Geistes auf dich und du wirst geheilt. Alter, was ist da los? Das Problem war nur, die haben Zeugnisvideos gehabt von Leuten, die geheilt wurden. Und wenn du verzweifelt bist und wenn du krank bist, dann sagst du, okay, da passiert was. Ich will zu diesen Leuten, dass sie für mich beten. Und wir sind dann zu einem Heilungsgottesdienst gefahren, wo außerdem eine Person dabei war, die schon von CFS geheilt wurde. Und ja, Heilungsgottesdienst, dorthin zu gehen, ist immer sehr, sehr umkämpft. Ja, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, heute Morgen hierher zu kommen. Es ist nicht einfach. Es gibt den Teufel, der will nicht, dass Menschen in Gemeinde kommen und Gebet für Heilung empfangen. Ja, auf dem Weg sind wir fast gestorben durch einen Unfall. Am Tag vorher, durch einen Fast-Unfall, am Tag davor hatte das Auto, mit dem wir gefahren sind, einen Unfall. Aber der Herr hat uns hingepasst und hingebracht. Und dann saß ich dort in diesem kleinen Heilungsgottesdienst in einem Wohnzimmer bei Bielefeld. Und sie haben mir nicht den Löffel gegeben, aber sie haben den Stuhl gesalbt mit dem Heiligen Geist. Und damit konnte ich so ein bisschen mehr anfangen. Ich dachte irgendwie, Stuhl ist vielleicht noch ein bisschen heiliger als ein Löffel. Weiß ich auch nicht. Immerhin, der Herr sitzt auch auf dem Richterstuhl und, weiß ich nicht, zu Rechten Gottes, ja. Naja, damit konnte ich irgendwie mehr anfangen. Immerhin, Jesus, wenn er geheilt hat, hat auch manchmal Spucke mit Erde vermischt und auf die Augen geschmiert. Ja. Und ich weiß noch ganz genau, ich saß auf dem Stuhl und mein Gedanke war, als sie angefangen haben, für mich zu beten, war, bitte, 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 lass nicht wieder nichts geschehen, wie bei den Gebeten davor. Im Nachhinein sage ich natürlich nicht, dass die Gebete davor nichts gebracht haben. Jedes Gebet hat was gebracht, aber das waren meine ungefilterten Gedanken in diesem Moment. Bitte lass nicht wieder nichts geschehen. Und dann merkte ich auf einmal, wie meine Beine mit so einer angenehmen Schwere überzogen wurden. Erst die Beine, dann die Hände, dann die Arme. Und zum allerersten Mal kam ich in Berührung mit der Kraft Gottes in meinem Leben, die meinen ganzen Körper durchspült hat. Es war so intensiv für 2, 2,5 Stunden, wie Gottes Kraft, ich benutze das Wort durchspült, wie ein elektrischer Strom, der mit Kraft durch mich fließt. Ich habe Dinge ausgehustet. Die Kraft Gottes hat in mir gewirkt. Und ja, genau. Und danach, als dieses Gefühl nachgelassen hat, war auf einmal so der Schock da, weil alle Symptome waren nicht auf einmal weg. Aber ich hatte gemerkt, ja, da ist Kraft in diesem Gebet, in Heilungsgebet ist Kraft. Gott ist real. Und ich habe danach immer mehr, dann kam so eine Phase, die ging so 2, 3 Wochen, wo es mir echt schlecht ging, aber ich habe anders gebetet nach diesem Erlebnis. Ich habe anders gebetet. Was glaubst du, wenn du für Kranke betest? Was glaubst du, wenn du für dich betest? Und ich habe nicht mehr einfach nur gebetet, Herr, wenn es dein Wille ist, komm und tu du was. Sondern ich habe wirklich gesagt, in Jesu Namen, ich habe Heilung empfangen. Leute haben mir die Hände aufgelegt, es ist geschehen. Und auch wenn ich es jetzt noch nicht sehe, es wird durchbrechen. Es sind keine Christian Mind Games, die ich hier spiele, sondern es ist die Wahrheit. Ich finde sie im Wort Gottes. Und ich habe es erlebt in meinem Leben. Und ich glaube das. Ich habe anders gebetet. Und innerhalb von 10 Tagen konnte ich vom absoluten Tiefpunkt meines Lebens, wo ich nur liegen konnte, 6 Monate lang lag ich, mit Ausnahme von dem Gehen zum Heilungsgottesdienst. Und ich konnte den ganzen Tag auf der Hochzeit von meinem besten Freund sein. Ich habe 1,5 Stunden Pause im Auto gemacht, aber ich war den ganzen Tag dort. Ich habe eine 10-minütige Rede gehalten und ich habe wirklich erlebt, wie Gott mich geheilt hat in dieser Zeit. Halleluja. Genau. 13 Minuten Predigt, okay. Mache ich den Rest. Herr, hilf mir. Und dann in dem Prozess ging es weiter mit Heilung. Es war nicht einfach. Mittlerweile würde ich sagen, bin ich bei 75% meiner Kraft. Und das ist schon ziemlich gut. Ich kann im Moment alles machen außer Kraftsport. Ja. Vor 2 Wochen war ich sogar wieder mittwochs Fußball spielen. 2 Stunden lang Fußball spielen. Ich habe offensives Mittelfeld gespielt, habe leider kein einziges Tor geschossen, das war echt peinlich. Ja, die hatten einen richtig guten Innenverteidiger. Das ist so im Amateurfußball, ist das echt viel wert, wenn du einen guten Innenverteidiger hast. Ich weiß noch, auf Gemeindefreizeit hat Michael Kröger Innenverteidigung gespielt in meinem Team. Ich weiß nicht, Michael, bist du hier? Aber der hat wirklich alles wegverteidigt. Wir haben das Spiel nur wegen ihm gewonnen. Genau. Ja, und ich habe auch erlebt, dass Gott nicht nur Krankheitssymptome und Erschöpfungssymptome heilt, sondern dass er auch an die Wurzel geht. Also, dass er auch bei mir in dem Prozess nicht einfach nur gesagt hat, Gebet, Heilung, mach weiter, sondern dass er an die Wurzel gegangen ist und gesagt hat, Tim, welche Verhaltensmuster haben dich überhaupt dazu geführt? Genau, er ist ein Gott, der ganzheitlich heilt. Was mir wichtig war, ich wollte das Zeugnis erzählen zur Ehre Gottes, ich wollte euch irgendwie zeigen, was meine Geschichte ist mit diesem Thema und ich wollte euch sagen, dass ich nicht leichtfertig predige über Heilungstheologie, dass ich nicht einfach hier hingehe und sage, seid geheilt und dann wieder weggehe. Oh ja, und gib mir noch ganz viel Geld oder so, weiß ich nicht. Aber niemals, niemals, niemals. Ich komme selbst aus einer Woche, in der ich erlebt habe, wie medizinisch eine Sache nicht möglich war. War im Krankenhaus einige Tage und ich habe geglaubt und die Sache ist nicht passiert. Aber das verändert nicht das, was ich glaube. Es verändert nicht das, wovon ich überzeugt bin. Und wovon ich überzeugt bin, ist, dass das hier ist die Grundlage von allem. Was glaubst du, wenn du betest? Was ist die Grundlage von dem, wenn du für Kranke betest? Viele von uns haben ein eigenes theologisches System im Kopf. Und ich bin jemand, der nicht einfach eine Heilungsgeschichte predigt und sagt, jetzt glauben wir und dann beten wir, sondern ich brauche irgendwie das gesamte Bild. Ihr erinnert euch, ich habe die Pro- und Kontraliste gemacht. Und meine Erkenntnis ist auch Stückwerk. Aber ich will euch kurz mit reinnehmen in die Argumente, mit denen ich mich damals befasst habe. Dann will ich eine Stelle aus dem Neuen Testament predigen, das ist Matthäus 17, und dann beten wir für die Kranken und sehen, wie das Reich Gottes kommt. Meine Argumente, warum Gott heilen will, ist erstens, er sagt es selbst. Gott selbst stellt sich in 2. Mose 15, 26 vor als ich bin der Gott, der heilt, Yahweh Rapha. Und das ist keine Kleinigkeit. Gott selbst gibt sich diesen Namen. Stellt euch mal vor, seinen anderen Namen, zum Beispiel, ich bin der ich bin. Den nehmen wir ja auch ernst. Wir sagen, ja, Gott sagt, Gott existiert. Er sagt ja, ich bin der ich bin. Und dann sagt Gott, ich bin der heilt. Nehmen wir das genauso ernst? Dann Jesus im Neuen Testament. Er heilt, er ordnet Krankheit dem Wirkungsbereich des Satans zu. Und heilt alle, die von der Macht des Teufels überwältigt waren. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Lukas 13 sehen wir das. Matthäus 12, viele, viele Stellen. Ich kann leider nicht von der Zeit. Und er tut nur, was er den Vater tun sieht. Also Gott sagt, ich bin der dich heilt. Jesus kommt auf die Erde, der selbst Gott ist, der nur tut, was er den Vater tun sieht. Er heilt alle Kranken und er sagt, Krankheit ist Machtbereich des Satans. Wir sehen, dass es recht schwer ist, Heilung und Sündenvergebung voneinander zu trennen. Das griechische Wort sozo heißt gleichermaßen heilen und retten und auch bewahren und auch erhalten. Wir sehen das im Psalm 103 im Alten Testament, da blitzt es schon so auf. Lobe den Herrn, meine Seele, der dir alle deine Krankheiten vergibt und alle deine Sünden heilt. Wir sehen es in Markus 2, wo Jesus den Gelähmten geheilt wird, der durchs Dach gelassen wird. Er vergibt die Sünden und er heilt die Krankheit. In Jakobus 5 sehen wir es, das Gebet des Glaubens wird den Kranken aufrichten, der Herr wird ihn heilen und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Genau. Wir sehen in Jakobus 5, das habe ich schon gesagt, das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Und das fand ich krass. Einmal spricht der Heilige Geist zu mir und sagt, Tim, manche Menschen glauben nicht, dass Gott heilen will. Frag sie, wenn im Neuen Testament eine an die Gemeinde gerichtete Zusage wäre, dass wenn man mit Glaube für Kranke betet, sie geheilt werden, ob sie das glauben würden. Und dann zeigt Jakobus 5. Heilung ist Teil des Missionsbefehls. Markus 16, sie werden den Kranken die Hände auflegen, sie werden sich wohlbefinden. Matthäus 28, lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Alles, dazu gehört auch Heilung. Jesus gibt Vollmacht über alle Krankheiten und Dämonen in Matthäus 10. Heilung und Dämonenaustreibung ist nicht so richtig zu trennen. Wir können nicht sagen, Gott will alle Dämonen, ein Christ kann keinen Dämon haben, aber Gott will, dass manche Christen krank sind. Das ergibt keinen Sinn, weil Jesus Vollmacht gibt über Krankheiten und über Dämonen. Weil Jesus den Jüngern den Auftrag gibt und weil Jesus den Aposteln sagt, lehrt sie, die anderen Jünger, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Das ist die Macht des Feindes. Das waren die Argumente, die ich gefunden habe dafür, dass Gott heilen will. Und dann gab es aber auch Argumente, die mir zeigen, es ist schwierig manchmal. Wir sehen den Dorn im Fleisch des Paulus in 2. Korinther 12. Da heißt es, Paulus hat einen Dorn im Fleisch, einen Pfahl. Und er hat Gott gebeten, nimm ihn weg von mir. Und Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Dreimal hat er ihn gebeten und dreimal sagt Gott, lass dir an meiner Gnade genügen. Und ganz viele in Deutschland legen das so aus, als ob das eine Krankheit war. Und ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, aber ich bin wirklich überzeugt, dass diese Stelle leicht zu beantworten ist. Und ich weiß, dass es eine steile These ist, aber ich lade dich wirklich ein. Lest den Kontext, 2. Korinther 12. Ende von Kapitel 11, ganze Korinther Kapitel 12 noch. Ich würde wirklich sagen, dass dieser Dorn im Fleisch sehr, sehr klar zuzuordnen ist. Nämlich den Leiden, die Paulus erduldet um Christi willen. Verfolgung, Ängste, Hunger, Nöte, häufiges Fasten, Steinigung, die er überlebt. Und er sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und er sagt, das sind die Schwächen, die ich erlebe. Er spricht nicht von einer Krankheit in dem Kontext. Die Chancen, dass es einfach um die Verfolgung geht, sind sehr, sehr hoch an dieser Stelle. Ich glaube nicht, dass man den Dorn im Fleisch auslegen kann als Krankheit und jetzt glauben wir nicht mehr an Heilung. Außerdem lehrt ja Jesus, wenn ein Reich gegen sich selbst kämpft, kann es nicht bestehen. Und wir lernen, Gott gibt Paulus eine Krankheit. Ergibt das Sinn? Ich denke nicht. Dann gibt es aber einige andere Stellen, die schwerer sind. In Hiob, alles wird ihm genommen. Hiob 1, Vers 21. Und dann sagt Hiob, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Also der Herr, Hiob ordnet dem Herrn zu, dass er genommen hat. Dann sagt er, gepriesen sei der Name des Herrn. Und dann heißt es, und in all dem versündigte sich Hiob nicht. Hiob sagt, Gott nimmt und versündigt sich dabei nicht. Das ist eine schwere Stelle und auf die habe ich keine gute Antwort. Man könnte sagen, Hiob ist vermutlich eines der ersten Bücher in der Bibel, die geschrieben wurde. Er hat einfach das geglaubt, was er wusste. Jesaja 45, Vers 7, da heißt es, Gott, der das Licht formt und das Dunkel erschafft, der das Heil macht und das Unheil erschafft. Ich bin der Herr, der dies alles macht. Ich habe keine Antwort auf diesen Vers. Im Neuen Testament sehen wir, dass Menschen krank sind. Jakobus 5 habe ich schon gesagt. Ist jemand unter euch krank? Trophimus wurde krank in Milet zurückgelassen. 2. Timotheus 4, Vers 20. Epaphroditus, Philipper 2, Vers 27. Und er war tatsächlich so krank, dass er dem Tod nah war. Aber Gott hatte Erbarmen mit ihm. Paulus schreibt an Timotheus, 1. Timotheus 5, Vers 23, trink nicht nur Wasser, sondern nimm auch etwas Wein mit Rücksicht auf deinen Magen und deine häufigen Krankheiten. Man könnte in diesen Stellen sagen, dass das griechische Wort Asthenia oder Asthenias, dass es dort nicht um Krankheiten geht, sondern um Schwachheiten. Das griechische Wort für krank und schwach ist nämlich dasselbe. Könnte eine Erklärung sein? Was mir wichtig ist, das sind die Ausnahme im Neuen Testament. In den allermeisten Fällen heilt Jesus. Und in keiner von diesen Stellen steht, dass Gott will, dass die Person krank ist. Es steht einfach nicht, dass das der Wille Gottes ist. Es ist eine Beschreibung der Tatsachen. Es heißt nicht, es ist der Wille Gottes. Ich muss langsam zum Schluss kommen. Verse, die kann ich nicht erklären. Wir sind in der Spannung, dass das Reich Gottes gekommen ist, aber noch nicht vollständig da ist. Es ist die Wahrheit. Aber, und das glaube ich, dass uns das nicht das Recht gibt, anders zu beten, wenn wir für Kranke beten. Dass das Reich Gottes noch nicht vollständig da ist, ist eine Erklärung für die Dinge, die wir nicht sehen. In Ewigkeit wird es das nicht mehr geben. Aber es darf keine Entschuldigung sein dafür, dass wir nicht radikal Jesus glauben, weil er hat uns dazu beauftragt. Jesus hat diese Zeichen und Wunder nicht nur getan, weil er Gott ist. Ja, er war Gott, aber er hat sie durch den Heiligen Geist getan. Apostelgeschichte 10, 38, Lukas 4. Der Heilige Geist ruht auf mir, er hat mich gesalbt. Und Jesus sagt zu uns, ihr werdet größere Dinge tun als die ich getan habe. Es ist gut, dass ich zum Vater gehe, weil der Heilige Geist kommt. Es ist gut, dass der Heilige Geist hier ist. Das größte Argument dafür, dass Gott nicht heilen will, ist ehrlich gesagt unsere Lebenserfahrung. Ist meine Lebenserfahrung. Und ich glaube, dass die Kirche Gottes in Deutschland verwirrt ist über den Willen Gottes, wenn wir für Kranke beten. Weil diese Stellen einfach in der Bibel sind und weil wir es erleben in unserer Erfahrung. Und jetzt möchte ich die Predigt abschließen. Mit genau diesem Punkt. Was glaubst du, wenn du für Kranke betest? Ich kann nicht alle Fragen beantworten. Aber darauf will ich hineingehen, weil wir haben eine Stelle im Neuen Testament, wo eine Person nicht geheilt wird und Jesus eine Antwort auf die Frage gibt. Matthäus 17 können wir das lesen, am Ende des Kapitels. Die Jünger können einen dämonisierten Jungen nicht heilen. Und dann gehen sie zu Jesus und fragen, warum konnten wir das nicht tun? Und Jesus benutzt kein einziges dieser Argumente. Jesus benutzt kein einziges, er sagt nicht, ja, ich bin der Gott, der Licht und Finsternis gemacht hat. Jesus sagt nicht, ja, das Reich Gottes ist eben noch nicht vollständig da. Jesus sagt nicht, ja, alles hat halt seine Zeit, es war noch nicht seine Zeit. Jesus sagt nicht, ich form das Licht und die Dunkelheit. Jesus sagt nicht, lass dir an meiner Gnade genügen. Sondern Jesus sagt zu den Jüngern, wegen eures Unglaubens konntet ihr den Dämon nicht austreiben. Nehmen wir das ernst, wenn Jesus unser Herr ist? Jesus sagt dort wirklich, weil ihr, liebe Jünger, noch etwas nicht seht, was ich in euch reingelegt habe, passiert das nicht. Und er heilt. Er treibt den Dämon aus oder er heilt. Man kann das ja nicht genau trennen. Was ist Heilung, was ist Austreibung? Es ist beides der Sieg des Reiches Gottes über das Reich Satans. Was glaubst du? Matthäus 17 zeigt uns, wir dürfen uns nicht von den teilweise tatsächlich herausfordernden Versen im Alten Testament und Neuen Testament abhalten lassen, um in vollstem Glauben für die Kranken zu beten. Er ist tatsächlich der Herr, der heilt. Lass uns diese Wahrheit erkennen, auch wenn unser Leben manchmal eine andere Sache sagt. Gott will heilen. Kein einziges Mal schickt Jesus eine Person weg und sagt eines dieser einzigen Argumente. Er heilt alle, die von der Macht des Teufels überwältigt waren. Und das ist eine gute Nachricht. Wir müssen manchmal aufpassen, dass wir nicht dem Teufel erlauben, diese gute Nachricht, dass Gott Kranke heilen will, als etwas Negatives darzustellen. Als ich krank war und Leute mir gesagt haben, Gott will dich heilen. Ja, es hat mir manchmal Druck gemacht. Aber es war die tröstlichste Nachricht, die ich hören konnte. Weil ich wusste, da ist Hoffnung. Und wie kommt dieser Glaube? Letzter Punkt. Wie kommt dieser Glaube? Gabriela als leitende Pastorin dieser Gemeinde, es ist ganz wichtig, das zu betonen. Sie sagt, ja, Heilung kommt durch Glaube. Das haben wir auch schon gehört. Aber Glauben kann man nicht fordern. Du kannst nicht einfach mit dem Finger auf eine Person zeigen und sagen, ja, glaub halt. Das ist ein ganz großes Nein. Jesus ist nicht so. Das ist nicht Liebe. Glauben kann man nicht fordern, sondern man kann ihn fördern. Und man kann gemeinsam beten. Ich kann nicht mit dem Finger zu Gott zeigen und sagen, Gott, du willst, dass Kinder an Krebs sterben. Gott, du willst diese Dinge. Ich kann das nicht tun auf Grundlage des Wortes Gottes. Aber ich kann auch nicht mit dem Finger auf eine kranke Person zeigen und sagen, du hast einfach nicht genug Glaube, tschüss. Und meine Lösung ist, ich lege die Hände auf und ich bete für Kranke in dem Glauben, dass Gott wirken wird. Und wenn ich es bei dem ersten nicht sehe, dann glaube ich beim zweiten trotzdem. Diesen Glauben kann man nicht fordern, sondern man kann ihn fördern. Und er kommt, und Jesus gibt uns das in Matthäus 17 auch, er lässt nicht die Jünger einfach zurück und sagt, ja, ihr habt einfach nicht genug Glauben. Sondern er sagt ihnen, diese Art von Unglauben verschwindet durch Fasten und Beten. Durch Fasten und Beten geht dieser Unglaube weg. Und was ist Fasten und Beten? Es sind keine Werke. Wir tragen nichts dazu bei, zu dem vollkommenen Werk am Kreuz. Fasten und Beten ist ein Privileg, was wir als Christen im neuen Bund haben, um wegzukommen von unserem Fleisch, um hinzukommen in den Geist. Hinzukommen zur Beziehung zu Jesus, ihn besser kennenzulernen, ihn tiefer kennenzulernen, ihn kennenzulernen, wie er wirklich ist, falsche Gottesbilder wegzulassen, Sünde wegzulassen, ihn zu sehen, wie er ist, weil nur, wenn wir mit ihm verbunden sind, wie er wirklich ist, nicht wie wir ihn gerne hätten, dann sind wir mit dem Weinstock verbunden und dann fließt seine Kraft durch uns und dann sind wir seine Reben. Und das geschieht, indem wir uns auf ihn ausrichten, indem wir fasten und indem wir beten. Indem wir sagen, Herr, ich stelle dein Reich an erste Stelle. Und indem wir die Schönheit von ihm und die Schönheit seiner Person immer tiefer in uns hineinlassen und uns davon verändern lassen. Ihn anschauen und verändert zu werden. Und ich glaube, wenn wir Kranken die Hände auflegen würden und das nicht haben, diesen Glauben nicht haben, diese Beziehung zu Jesus nicht haben, und trotzdem würden alle Kranke geheilt werden, für die wir beten. Ich glaube, das wäre richtig, richtig schlimm für uns. Weil wir dann in unserem Glauben Schiffbruch erleiden würden. Und weil das bedeuten würde, dass wir Zeichen und Wunder tun können, ohne mit dem Weinstock verbunden zu sein. Und dann würde Jesus uns nicht das Beste geben. Weil das Beste ist er selbst. Das Beste ist er selbst. Ja. Die ganze Predigt zielt auf diese, ist jetzt fertig und sie zielt auf diese eine Frage ab. Was glaubst du in dem Moment, wenn du für Kranke betest? Lässt du deine Lebenserfahrung in deinen Kopf? Lässt du die ganzen Verse im Alten Testament, im Neuen Testament, die ich teilweise nicht beantworten kann, in deinen Kopf hinein? Oder nimmst du wirklich diese Zusage von Jesus an? Wenn du Glaube hast wie ein Senfkorn, kannst du zu dem Berg sprechen und er wird sich erheben. Diese andere Art zu beten, lass uns sie haben. Diese andere Art zu beten, die gekommen ist, die ich damals erlebt habe, die ich damals kennengelernt habe und in der ich jetzt versuche zu leben. Das ist das, glaube ich, was wir brauchen in dem Moment, wenn wir für Kranke beten. Amen. Ich würde noch kurz beten. Herr, du siehst, dass ich diese Predigt in Schwachheit meines Fleisches gepredigt habe. Du siehst meine Unvollkommenheit und ich bitte dich, dass du mit deinem Heiligen Geist das dort ankommen lässt, wo es ankommen soll. Ich danke dir, dass du ja, mit dem Stückwerk an Erkenntnis, was ich habe, dass du da Großes draus machen kannst. Und ich danke dir, Jesus, dass du Zusagen uns gegeben hast. Wenn wir im Glauben beten, werden wir sehen, wie dein Reich kommt. Werden wir heute sehen, wie der Feind weicht, wie die Krankheitsmacht des Feindes gebrochen wird. Durch die Salbung deines Heiligen Geistes, Herr. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Und wir bitten dich, dass du uns als ganze Gemeinde mit mehr hineinnimmst. Wir wollen dich suchen. Und wir wollen beten im Glauben, dass das, was wir sprechen, geschieht. Dass wir als deine Kinder Autorität haben in der geistlichen Welt. Jesus, danke für die Heilung, die du heute wirken wirst. Und dir allein sei die Ehre. In Jesu Namen. Amen.